Liebe Gemeinde, 6 Abende haben wir uns versammelt in der Allianz Gebetswoche unter dem Thema Miteinander Hoffnung leben. Nun wollen wir heute Morgen hier in unserer Kirche gemeinsam Gottesdienst feiern. Wir wollen gemeinsam singen, beten, auf Gottes Wort hören. Ich grüße euch ganz herzlich zu diesem Gottesdienst. Ich möchte auch alle Gäste in unserer Mitte grüßen, seid uns herzlich willkommen. Wir wollen diesen Gottesdienst feiern im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Lasst uns nun gemeinsam ein Lied singen, das erste angezeigte Lied. Zur Anbetung bitte ich euch aufzustehen, soweit es uns möglich ist. Du großer Gott, von Ewigkeit zu Ewigkeit, dich beten wir an, dich loben und preisen wir, weil du uns so gnädig umgibst, weil du uns gibst aus deiner Fülle. Du hast uns durch diese Woche hindurchgetragen, wir haben dein gutes Wort gehört, wir durften Gemeinschaft haben untereinander. Und nun hast du uns gerufen heute Morgen, um hier Gottesdienst zu feiern. Herr, wir danken dir für all die Freundlichkeiten, für all die Güte, die du uns bereitet hast und für die Hoffnung für unser Leben. Herr, dir sei Lob, Preis und Anbetung. Amen. Wir nehmen Platz, wir hören den Männerchor.
Komm, sing dem Herrn ein neues Lied. Komm, sing dem Herrn ein neues Lied. Komm, singet, rühmet und lobet, verkündiget sein Heil. Der Himmel sei fröhlich und die Erde freue sich. Es brause das das Reich, o betet ihn jetzt an. Denn der Herr wird bald erscheinen, zum Richten aller Welt. Der Erdkreis wird leben in der Wahrheit unseres Herrn. Kommt, singt dem Herrn ein neues Lied. Kommt, singt dem Herrn ein neues Lied. Kommt, singet, rühmet und lobet, verkündiget sein Heil. Verkündiget sein Heil.
Ein zweites Lied wollen wir jetzt singen, und dabei können die Kinder nach vorn kommen, die gehen dann zum Kindergottesdienst. Ihr Kinder kommt dann hier in den Mittelgang, während wir gemeinsam singen.
Wir wollen mit den Kindern gerne in die Gemeinschaft gehen, dort Kindergottesdienst feiern, und ich möchte dafür beten. Danke, lieber Herr Jesus, dass du uns Kindern die Gemeinden gestellt hast, dass wir nicht nur völlig überaltern, sondern dass du uns immer wieder das Wunder der Kinder schenkst. Und ich möchte dich jetzt bitten für unseren Gottesdienst, dass du bei uns bist, uns deine guten Worte schenkst und deinen guten Segen dazu gibst. Danke dafür. Amen.
Wir wollen jetzt auf Gottes Wort hören. Ich möchte uns lesen aus dem 1. Korintherbrief, Kapitel 2, die Verse 1 bis 10. Ich lese das nach der Hoffnung für alle. Wem es möglich ist, kann dazu aufstehen. Liebe Brüder, als ich zu euch kam und euch Gottes Botschaft brachte, habe ich das auch nicht mit hochtrabenden Worten und klugen Gedanken getan. Ich wollte von nichts anderem sprechen als von Jesus Christus und von seinem Tod am Kreuz. Dabei fühlte ich mich schwach und elend, war voller Angst und Furcht. Wenn ich euch sagte und predigte, war ich nicht ausgeklügelt in Überredungskunst. Durch mich sprach Gottes Geist und wirkte seine Kraft. Denn euer Glaube sollte sich nicht auf Menschenweisheit gründen, sondern auf Gottes rettende Kraft. Dennoch erkennt jeder im Glauben gereifter Christ, wie wahr und voller Weisheit diese Botschaft ist, auch wenn diese Welt und ihre Machthaber das anders als Weisheit gelten lassen wollen. Aber die Welt mit aller ihrer Macht wird untergehen. Die Weisheit, die wir verkündigen, ist Gottes Weisheit. Sie bleibt ein Geheimnis vor den Augen der Welt verborgen. Und doch hat Gott, noch ehe er die Welt schuf, in seiner Weisheit beschlossen, uns an seiner Herrlichkeit teilhaben zu lassen. Von den Herrschern dieser Welt hat diese keiner erkannt. Sonst hätten sie Christus, den Herrn aller Herrlichkeit, nichts ans Kreuz geschlagen. Es ist vielmehr das eingetreten, was schon der Prophet Jesaja vorausgesagt hat. Was kein Auge jemals sah, was kein Ohr jemals hörte, was sich kein Mensch vorstellen kann, das hat Gott für uns bereitet, die ihn lieben. Uns aber hat Gott durch den Heiligen Geist sein Geheimnis enthüllt. Denn der Geist Gottes weiß alles. Er kennt auch Gottes tiefste Gedanken. Lasst uns nun gemeinsam den Glauben bekennen. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde, und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Wir können wieder Platz nehmen. Der gemischte Chor.
Deine Gegenwart, lass mich dein. Vielen Dank für das ermutigende Lied. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Bevor ich hier richtig losrede, um euch in Ruhe zuhören zu lassen, zwei, drei Sätze zu mir und meiner Erscheinung. Es gibt in Schorlau zurzeit eine kleine Konjunkturflaute für eine bestimmte Berufsgruppe, die Friseure. Ich denke, viele von euch wissen, warum. Es ist also jetzt doch nach ungeplant 10 Jahren Pause wieder geplant, ein Passionsspiel aufzuführen. Eine anderthalb Woche lang wird es mehrere Aufführungen geben und wie das in Schorlau üblich ist, sind dann die Herren der Schöpfung, das sage ich gleich mal noch dazu, angehalten, außer sie sind Römer oder sowas in der Richtung, den Haarwuchs etwas nicht einzuschränken, sondern zuzulassen. Ja, damit ist das geklärt. Mein Name ist Lutz Günther, ich bin Gemeinschaftspastor hier in der Auer Region und ja, werde euch heute mal ein paar Gedanken zum heutigen Text mitgeben. Hoffnung steht oder stand über dieser Woche bis zum heutigen Tag, passt irgendwo auch zu der Passionsspielgeschichte. Wir wollten, also meine Frau und ich, das letzte Mal, wo es geplant war, nämlich im Jahr 2020, das erste Mal mitspielen, haben die Proben auch alle mitgemacht, solange es ging und dann, naja, dann war 2020. Da war die Hoffnung, es ein Jahr später hinzubekommen, aber die hat sich auch nicht erfüllt. Hoffnung ist ein spannendes Wort. Ich weiß gar nicht, ob ihr schon mal gehört habt, dass Hoffnung etwas mit Hüpfen zu tun hat. Oder vor Erwartung zappeln. Kann sein, hier oben sitzen ein paar, die zappeln vor Erwartung, dass die Predigt dann irgendwann vorbei ist. Ich hatte ja schon fast überlegt, ich lasse euch mal in der Kirche alle mal ein bisschen hüpfen. Also alle die, die für dieses Jahr irgendeine besondere Hoffnung mit sich herumtragen, dass die mal ein Stückchen hüpfen, aber das macht mal auf dem Heimweg, das machen wir jetzt nicht in den Kirchenbänken, könnte sein, brauchen dann vielleicht noch irgendwie medizinische Hilfe. Also, Hoffnung hat was mit Hüpfen zu tun, manche kennen das zumindest von ihrer eigenen Kindheit oder den Kindern oder Enkeln, die ja manchmal, wenn die sich auf was ganz Besonderes freuen, ja so richtig hibbelig werden, sagt man manchmal so. Unruhig, aber positiv, die Erwartungshaltung gegenüber der Zukunft. Wer diese Art von Zuversicht verliert, der droht in ein Loch zu fallen. Wer diese Zuversicht hat, der kann mitunter Erstaunliches, vorher vielleicht sogar Unvorstellbares erreichen. Und jetzt noch so ein kleines Sprüchlein, was ich auf einer Karte gefunden habe. Das wollte ich euch nicht vorenthalten, auch wenn vielleicht manche Garten- und Rasenpfleger jetzt tief Luft holen werden. Seid stark, ihr haltet das aus. Hoffnung ist wie Löwenzahn. Sie kann überall wachsen, auch wenn die Lücke noch so klein ist. Ja, manche kennen das vielleicht auch von ihren schönen gepflasterten Wegen. Ne? Der Löwenzahn kommt überall durch. Also, um Hoffnung ging's die ganze Woche schon, das Wochenmotto Miteinander Hoffnung leben. Eine Woche lang in kleinen Abschnitten, manchmal nur ein Vers, Texte aus dem 1. Thessalonicher Brief, Kapitel 5. Ich möchte einfach nochmal an die Themen erinnern. Manche von euch waren ja vielleicht wirklich die ganze Woche dabei. Ich kenne jetzt euer komplettes Wochenprogramm nicht. Meistens fällt der Sonntag davor weg. Da ging es nämlich schon mal um die Gemeinde. Hoffnung für die Gemeinde, Gemeinde, Verantwortliche wertschätzen. Spannendes Thema, auch ein wichtiges Thema. Ich weiß nicht, wie das bei euch so ist. Die Leute, die den Hut aufhaben, da hat man früher gedacht, das ist eine große Ehre. Heute habe ich den Eindruck, es ist eher eine große Last, weil es immer so viele andere gibt, die wissen, wie es eigentlich gemacht werden müsste. Hoffnung für die Gemeinde ist, wenn man Gemeindeverantwortliche, die bereit sind, sich um Dinge auch zu kümmern, wenn man die unterstützt, wertschätzt. Nicht alles richtig findet, aber wertschätzt. Zweites Thema war Hoffnung für die Welt. mit dem interessanten, für mich eigentlich erstmal verwirrenden Untertitel Haltet Frieden untereinander. Ich weiß nicht, wie friedlich oder spannend es in euren Gemeinden zugeht, dass das Hoffnung für die Welt bringen kann, wenn es Christen schaffen, zumindest mal miteinander friedlich umzugehen. Das ist mir dann irgendwann schon aufgegangen. Als ich Christ geworden bin, das war etwas später, ich habe also keine christliche Kinderstube gehabt, hatte ich am Anfang immer so den Gedanken, naja, wenn Christen alle auf einen Haufen kommen, dann klären sich die Probleme doch von selbst, die haben doch Jesus im Herzen. Naja, dann kam die real existierende Gemeindeerfahrung. Haltet Frieden untereinander und stiftet vielleicht auch damit ein Stück Hoffnung für die Welt, dass es anders gehen kann, wenn Jesus in den Herzen regiert. Hoffnung für den Nächsten ermutigt jeden. Ich will das gar nicht alles sehr vertiefen, aber jeder, denke ich, hat in seinem Leben solche Momente, wo er Ermutigung braucht, wo er nicht so der große Bro ist im Glauben, wo er nicht alles so locker wegsteckt und alles erhoffen kann. Dann jemanden zu haben neben ihm, der sagt, ich bete für dich, ich helfe dir, ich trage dich durch. Hoffnung verbreiten fördert Gutes mit allen Kräften. Manchmal ist ja unsere Tendenz eher so, nehme ich zumindest wahr, dass man ganz viel weiß, was man alles an der bösen Welt draußen kritisieren kann, an Politikern und Menschen, die alles verquer sehen. Die Kritiken sind oftmals nicht unangebracht, richtig. Aber was verändert das, wenn wir nicht selber bereit sind, uns dem Guten zu stellen und das Gute zu tun, es anders zu machen? Dazu kann man Hoffnung schöpfen, fröhlich, dankbar, miteinander beten. Das war das nächste Thema. Man kann erleben, dass Hoffnung lebendig wird, wenn man dem Geist Gottes erlaubt, wirklich in unserem Leben, in unseren Gemeinden zu wirken. Und man sollte Hoffnung bewahren. Das ist der Vers, der dieses Jahr Jahreslosung sind, wo wir dazu aufgefordert sind, zu prüfen. Prüft aber alles. Nicht nur an dieser Stelle steht in dem Text das Wort alles. Also guckt erstmal genau hin, ehe ihr etwas gleich ablehnt. Und guckt auch genau hin, ehe ihr etwas gleich sofort annehmt. Schaut genau hin und dann behaltet das Gute, haltet es fest. Lasst etwas draus wachsen. Was in dem Jahreslosungsvers da weggefallen ist, haltet euch fern von dem Bösen. Also geht nicht auf die Suche danach, um vielleicht danach aktiv dagegen zu kämpfen, sondern haltet euch einfach fern, kümmert euch ums Gute. Jetzt sind wir am Ziel fast angekommen. Heute geht es um das Thema Hoffnung bringt ans Ziel. Mit dem Untertitel Betet auch für uns. Der Text, der uns heute ansprechen soll, steht also fast am Ende des ersten Thessalonicher Briefes. Ich lese ihn, Verse 23 bis 25. Er aber, der Gott des Friedens, heilige euch durch und durch. Und bewahre euren Geist samt Seele und Leib unversehrt, untadelig für das Kommen unseres Herrn Jesus Christus. Treu ist er, der euch beruft. Er wird's auch tun. Brüder und Schwestern, betet auch für uns. Ich habe euch heute, damit ihr nicht so viel schleppen müsst, zwei Gedanken to go zum Mitnehmen mitgebracht. Und möchte nur eine kurze Vorbemerkung dazu noch hinzufügen. Wir haben ja vorhin die heute reguläre, in der evangelisch-lutherischen Kirche reguläre Epistellesung gehört, aus dem 1. Korintherbrief, Kapitel 2. Und die hat uns daran erinnert, dass Paulus keinen Wert darauf gelegt hat, seine Zuhörer, seine Leser rhetorisch zu überzeugen. Ihm war es wichtig, immer wieder mit klaren Worten an die Grundwahrheiten des christlichen Glaubens, an die darauf beruhende Hoffnung und an die daraus erwachsene Liebe hinzuweisen. Er hat Jesus in der Mitte sehen wollen. Jesus Christus, der für uns am Kreuz gestorben und durch Gottes Gnade auferstanden ist und unser Retter ist. Das war ihm das Wichtigste. Der erste Thessalonicher Brief endet nun mit einer ganzen Reihe von Bitten und Ermahnungen, die das Zusammenleben von uns Christen in unseren Gemeinden und, das bleibt uns nicht erspart, mich nicht weniger als auch mit allen unseren Mitmenschen betreffen. Ich habe es vorhin schon angesprochen, hier kommt ganz oft das Wort alle vor in diesem kleinen Abschnitt. Darüber waren die vergangenen Tagen Gelegenheit nachzudenken und jetzt ganz am Ende lenkt Paulus den Blick wieder auf den, der es uns überhaupt erst möglich macht, uns den vorher aufgestellten hohen Maßstäben überhaupt stellen zu können. Das kann uns dabei helfen, die Hoffnung nicht aufzugeben, dass mit Gottes Hilfe Veränderung zum Guten in einem jeden Leben möglich ist. Dass Dinge besser werden können, unabhängig von allen immer wieder auftretenden Scheitern, Versagen, das wir selber kennen und das auch Paulus kannte. Für mich persönlich ermutigend, Paulus schreibt nicht, wie die ganzen Verse vorher, eine Aufforderung, seht doch selbst auf ihn und dann bezieht Kraft und Hoffnung daraus, sondern er formuliert ein Gebet, einen Segen, wenn man so will, der uns unter die umfassende Fürsorge unseres liebenden Vaters stellt. Er aber, der Gott des Friedens, heilige euch durch und durch und bewahre euren Geist samt Seele und Leib unversehrt, untadelig für das Kommen unseres Herrn Jesus Christus. Treu ist er, der euch ruft. Er wird es auch tun. Ich lese es nochmal nach einer anderen Übersetzung. Gott, der den Frieden schenkt, mache euch ganz und gar zu Heiligen. Er bewahre euch unversehrt an Geist, Seele und Körper. Denn es soll an euch nichts auszusetzen sein, wenn unser Herr Jesus Christus wiederkommt. Gott, der euch beruft, ist treu. Er wird das alles tun. Daraus resultiert mein erster Gedanke, to go. Hoffnung bringt ans Ziel, wenn wir ihr die Möglichkeit geben. Wer keine Hoffnung hat, hat auch keine Motivation, keinen Antrieb mehr, etwas anzupacken, was über den Dienst nach Vorschrift hinausgeht. Wer keine Hoffnung hat, erwartet keine Veränderung mehr, zumindest keine zum Guten. Umgekehrt kann ein Mensch mitunter wirklich Erstaunliches, vorher Unvorstellbares leisten, wenn ihn eine Hoffnung eintreibt, wenn ihn die Hoffnung antreibt, dass immer noch das eintreffen kann, worauf er hofft. Nun nehmen wir Christen ja für uns, aus meiner Sicht zu Recht, für uns in Anspruch, eine lebendige und begründete Hoffnung zu haben, im Blick auf das Große und Ganze in der Welt und auch im Blick auf unser persönliches Leben. Schön und gut, aber was machen wir mit dieser Habe? Stehen wir in der Gefahr, diese Hoffnung im übertragenen Sinn wie eine Monstranz, also manche von euch kennen das aus katholischen Gegenden, ne? Also katholischen Festtagen laufen die dann mit solchen, Bannern durch die Gegend und meistens eben auch eine Marienfigur, eine Monstranz wird das genannt, laufen dann durch den ganzen Ort, tragen es dann aus den internen Gemeindewinkel hinaus in die Öffentlichkeit und halten den Menschen ihre Maria, ihren Glauben vor Augen. Nur, um sie danach wieder fein säuberlich zum Schutz vor der bösen Welt in ihrer Kirche zu verstauen. Stehen wir in der Gefahr, dass wir das mit unserer christlichen Hoffnung genauso machen? Bei passender Gelegenheit, da wird sie mal herausgeholt und ansonsten bleibt sie in unseren heiligen Gemäuern oder in unserem heiligen Herzen? Anders gefragt, wie präsent ist diese Hoffnung in meinem persönlichen Alltag und in dem unserer Gemeinden? Präsent im Sinne von, wie wird sie wirklich gelebt? Welche Auswirkungen hat diese Hoffnung auf mein bzw. unser Denken und Planen und Tun? Wem jetzt vielleicht die konkreten Anknüpfungspunkte für solche vielleicht steil klingenden Sätze fehlen, ich lade euch ein, lest einfach zu Hause nochmal den ganzen Abschnitt 1. Thessalonicher 5 ab Vers 12. Das sind ja nicht viele Verse. Alle diese herausfordernden Aufforderungen, die dort stehen, die zielen ja darauf, Hoffnung zu praktizieren. Indem wir uns diesen Herausforderungen in der Hoffnung darauf stellen, dass Gott uns beim Umsetzen hilft, kommen wir dem Ziel unserer Hoffnung tatsächlich näher. Bis zu dem Tag, an dem wir einmal vor Jesus stehen werden. Paulus bringt an anderer Stelle im Philipperbrief Kapitel 2 dieses scheinbare Paradox zwischen unserem aktiven Handeln auf der einen Seite aus der Hoffnung heraus und dem Handeln Gottes in uns sehr anschaulich auf den Punkt. Wir lesen dort: Arbeitet mit Furcht und Zittern an eurer Rettung. Und doch ist es Gott allein, der beides in euch bewirkt. Er schenkt euch den Willen und die Kraft, ihn auch so auszuführen, wie es ihm gefällt. Ich lese das nochmal. Arbeitet mit Furcht und Zittern an eurer Rettung. Und doch ist es Gott allein, der beides in euch bewirkt. Er schenkt euch den Willen und die Kraft, ihn auch so auszuführen, wie es ihm gefällt. Die Hoffnung, die uns im Vertrauen auf Jesus Christus geschenkt wird, kann uns durch unseren real existierenden Alltag hindurch bis zum Ziel, die ewige Gemeinschaft in seiner Herrlichkeit, tragen, wenn wir dieser Hoffnung die Möglichkeit geben. Das bedeutet nichts weniger, als es immer wieder darauf ankommen zu lassen. Lasst uns immer wieder neu versuchen, entgegen der vielen dagegen sprechenden Realitäten bei uns selbst und in dieser an manchen Stellen ja wirklich abgrundfinsteren Welt. Lasst uns trotzdem versuchen, einen Unterschied zu machen. Indem wir Licht sind, weil wir mit dem Licht der Welt in Verbindung stehen. Und weil wir, wie es Paulus im heutigen Text verdeutlicht, von Gott erwarten dürfen, dass er Frieden schenkt, uns ganz und gar zu Heiligen macht, uns bewahrt, unversehrt an Geist, Seele und Körper, sodass an uns am Ende, wenn unser Herr Jesus Christus wiederkommt, nichts auszusetzen sein wird. Wir dürfen darauf vertrauen, Gott, der euch beruft, ist treu. Er wird das alles tun. Kommen wir nun noch zum Untertitel des heutigen Tages, der sich aus dem zweiten kurzen Vers des heute angegebenen Textes ergibt und der damit zu meinem zweiten Gedanken to go wird. Brüder und Schwestern, betet auch für uns. Das bittet Paulus in seinem Brief. Mein Gedanke to go dazu: lasst uns nicht aufhören, füreinander zu beten. Das klingt jetzt vielleicht nach einer Binsenweisheit im Rahmen eines Gottesdienstes, in einem Gotteshaus und dann auch noch anlässlich eines Abschlussgottesdienstes, einer Allianz-Gebetswoche. Vielleicht denkt manche oder manche von euch: klar doch, wissen wir doch, weiter im Text. Aber mal unter uns, die Tatsache, dass Paulus so oft am Ende seiner Briefe ausdrücklich darum bittet und, ich bin ganz ehrlich, zumindest die Kenntnis meines persönlichen Gebetslebens, die ermahnen mich, das nicht so schnell beiseite zu schieben. Im Heft zur diesjährigen Allianzgebetswoche, da stand zum heutigen Tag eine sehr anschauliche kleine Überschrift. Beten ist Muskeltraining für Christen. Ich denke, es ist euch klar, dass damit nicht gemeint ist, dass ein intensives Gebetsleben körperliche Bewegung und, falls nötig, auch Training ersetzen würde. Aber der Vergleich ist trotzdem ganz gut nachvollziehbar. Wer schon mal aufgrund einer Arm- oder Beinverletzung oder einer entsprechenden Operation an diesen Teilen eins dieser Gliedmaßen nicht bewegen durfte eine Zeit lang, der hat das schon erlebt. Man kann fast zusehen, wie erschreckend schnell die Muskulatur dort abbaut. Erkennt man dann daran, dass es immer dünner wird, und wenn dann plötzlich der Gips oder was es da sonst so dran war, ab ist, dann denkt man, was hängt denn da an meinem Arm oder Bein? Das geht erschreckend schnell, dass die Muskulatur weg ist, wenn sie nicht mehr bewegt wird. Wesentlich aufwendiger ist dann das Wiederaufbauen der Muskeln. Physiotherapie, Trepp auf, Trepp ab oder irgendwelche Armübungen oder sowas. Wer es schon mal erlebt hat, kann sich bestimmt noch gut daran erinnern. Und das machen wir in der Regel ja nicht, weil wir beim nächsten Posing der Bodybuilder mit vorn dran stehen wollen, sondern einfach, weil wir diese Muskulatur brauchen als Stütze für unseren Körper, um unsere Arme und Beine bewegen zu können. Wir brauchen es einfach. So, nun übersetzt es mal in unser Gebetsleben. Ist es hier nicht mitunter auch so? Nur als Beispiel, also einen Gebetskreis gründen und am Laufen zu halten, ist aus meiner Sicht bis heute nicht einfacher geworden. Das braucht einen ganz schön langen Atem. Was viel schneller passieren kann, dass die Zeit für das Gebet anderen, durchaus auch geistlichen Aktivitäten zum Opfer fällt. Vielleicht war es ja auch zwischenzeitlich mal wirklich nicht möglich, sich zu treffen, weil irgendwas anderes Dringendes dran war. Aber dann wieder anzufangen, wieder neu durchzustarten, das fällt oft schwer. Wie schnell kann es auch im persönlichen Leben passieren, dass ich vor lauter Aufgaben, die mich herausfordern, mehr mit dem Bewältigen dieser Aufgaben beschäftigt bin und zumindest zu wenig mit dem Bebeten dieser Aufgaben. Wenn Paulus darum bittet, betet auch für uns, macht er damit zugleich auch zweierlei deutlich. Zum einen, er und seine Mitarbeiter sind trotz ihrer intensiven Verbindung mit Jesus und trotz ihrer zum Teil besonderen Berufung, besonders im Blick auf Paulus gilt das ja, sie sind trotzdem auf die Fürbitte, das Gebet der Gemeinden für ihren Dienst angewiesen. Man könnte es noch drastischer formulieren, sie sind sogar besonders darauf angewiesen. Weil Menschen, die im geistlichen Sinne an vorderster Front stehen, natürlich auch mit besonders heftigen Angriffen rechnen müssen. Und das gilt bis heute. Menschen, die die Verantwortung im Reich Gottes übernommen haben, sind oft in besonderer Weise Ziele von Anfechtung. Und deshalb ist es so wichtig, für sie zu beten. Ich ermutige ausdrücklich dazu, dabei nicht nur die Promis im Blick zu haben, die man kennt von Büchern, von Internetpredigten, von irgendwelchen großen Events, für die ist es natürlich auch wichtig zu beten. Aber zuallererst ermutige ich euch dazu, betet für die Verantwortlichen in euren Gemeinden, die Zuspruch und eben auch Fürbitte genauso brauchen. Das Zweite, woran Paulus mit dieser Bitte betet auch für uns, erinnert, er und sein Mitarbeiterteam, sie beten ebenfalls für die Gemeinden, die ihnen anvertraut sind. Betet auch heißt ja, macht es wie wir. Der erste Vers des heutigen Textes ist ja schon, wenn man so will, ein Beispiel dafür. Paulus betet für die Empfänger des Briefes. Gott möge ihnen helfen. Und durch die ganzen Briefe im Neuen Testament hindurch kommt das immer wieder vor, kann man das immer wieder entdecken. Paulus betet für seine Gemeinden. Das ist wiederum eine Anregung für diejenigen unter uns, die selber zu den Verantwortlichen gehören. Betet für eure Gemeinden. Nicht vergessen wollen wir an dieser Stelle aber auch unsere Geschwister in der Welt, die wie bereits viele der ersten Christen damals unter Verfolgung leiden müssen. Es ist nach wie vor, und es wird wahrscheinlich auch nicht besser werden, die größte religiöse Gruppe in der Welt, die unter Verfolgung leiden muss. Keine andere Religion wird so bedrängt. Ihr Zeugnis über die Wirksamkeit unserer Gebete darf uns ermutigen, dabei nicht nachzulassen. Ich denke, viele von euch haben in irgendeiner Form Kontakt zu irgendeinem Werk, was sich darum kümmert, was sich um die Christen dort kümmert, Open Doors und andere, die eben dann auch solche Zeugnisse mitbringen. Dass Christen von dort sagen, betet für uns, wir merken das. Nicht zuletzt sollten wir den Blick für uns selbst nicht verlieren. Jede und jeder von uns ist darauf angewiesen, im Gebet von anderen mitgetragen zu werden. Und jede und jeder von uns darf fest darauf vertrauen, dass ein ehrliches Gebet immer etwas bewirkt. Auch dann, wenn davon nichts zu sehen ist. Kein Gebet bleibt ungehört. Damit sind wir am Ende dieser Predigt angelangt. Ich hoffe, dass die beiden Gedanken to go mit euch mitgehen in euer persönliches Leben und in eurem Gemeindealltag und dort Gutes bewirken. Hoffnung bringt ans Ziel, wenn wir ihr die Möglichkeit geben, wirksam zu werden. Und lasst uns nicht aufhören, füreinander zu beten. Er aber, der Gott des Friedens, heilige euch durch und durch und bewahre euren Geist samt Seele und Leib, unversehrt, untadelig für das Kommen unseres Herrn Jesus Christus. Mit diesem Segenswunsch können wir uns wieder auf den Weg machen, gestärkt und geführt durch Gottes Heiligen Geist, als Geschwister gemeinsam in den Gemeinden und darüber hinaus als Botschafter seiner Liebe in der verlorenen Welt. Amen. Und der Friede Gottes, der unser Denken übersteigt, bewahre unsere Herzen und Sinne in Jesus Christus, unserem Herrn. Amen. Wir singen jetzt gemeinsam das nächste angeschlagene Lied, die 409.
Es gibt ein paar Abkündigungen und Bekanntmachungen. Ich lese uns den Wochenspruch dieser neuen Woche. Von seiner Fülle haben wir alle genommen, Gnade um Gnade. Das Dankopfer, das wir dann einsammeln wollen, ist bestimmt für das Allianzhaus in Bad Blankenburg. Ganz herzlichen Dank für alle Gaben. Wir laden ganz herzlich ein. Zum einen die Baptistengemeinde lädt ein am Mittwoch um 17 Uhr zum Gemeindeunterricht und am kommenden Samstag 19.30 Uhr zum Filmvortrag über Israel mit Wilfried Gotter vom Verein Sächsische Israelfreunde. Sicherlich eine sehr spannende Geschichte. Unsere evangelisch-lutherische Kirche gibt bekannt, dass morgen kein Christenlehrerunterricht stattfindet. Für nächsten Sonntag laden wir ein zu den Gottesdiensten, also am dritten Sonntag nach Epiphanias. Bei uns hier in der Kirche um 9.30 Uhr Gottesdienst und um 11 Uhr Kindergottesdienst. Bei den Baptisten ebenfalls um 9.30 Uhr Gottesdienst mit Wilfried Gotter. Und in der landeskirchlichen Gemeinschaft um 17 Uhr Gemeinschaftsstunde. Alle weiteren Termine entnehmt bitte den Aushängen und Kirchboten. Ganz herzlichen Dank. Und nun wollen wir das nächste Lied singen und die Gaben zusammenlegen.
Wir danken dir, dass du uns immer wieder so reich beschenkst. Danke, Herr, dass wir nun schon seit so vielen, vielen Jahren in der evangelischen Allianz zusammen sein können. Wir bitten dich, Herr, dass du diese Gaben segnest für das Gemeinschaftshaus in Bad Blankenburg und dass du Weisheit schenkst zum Einsatz dieser Gaben. Dir sei Lob und Preis. Amen.
Amen.
Wir wollen Fürbitte halten und wer möchte, kann dazu gerne aufstehen. Du ewiger und barmherziger Gott, danke für diese gemeinsame Woche, in der wir als Allianzgemeinde auf dein Wort hören und zusammen beten konnten. Vergib, dass wir viel zu oft nur an uns selbst denken und dir so wenig zutrauen. Wir bitten dich, gib uns neu deinen Geist, dass wir wieder lernen, voll Hoffnung auf deine Verheißungen zu achten. Wir rufen, Herr, erbarme dich. Du ewiger und barmherziger Gott, wir bitten dich für das Abkommen zwischen Israel und der Hamas. Lass es gelingen, dass alle Geiseln freikommen. Wir bitten, dass die Waffenruhe gelingt und hält und dass alle, die Verantwortung tragen, die Zeit nutzen, damit die Waffen auch in Zukunft schweigen und die Menschen lernen, in Frieden miteinander zu leben. Wir rufen, Herr, erbarme dich. Du ewiger und barmherziger Gott, wir klagen dir den Hass und die Gewalt in unserer Welt. Wir klagen dir die Toten der Kriege unserer Tage. Wir klagen dir die Opfer der Terrorattentate. Wir klagen dir unser eigenes Unvermögen, Wege zum Frieden zu finden. Wir rufen, Herr, erbarme dich. Wir bitten dich, Herr, dass du uns lehrst, wie wir miteinander in Frieden leben können, Spaltung und Hass überwinden und gemeinsam das Gute festhalten. Auch im Blick auf die bevorstehende Bundestagswahl bitten wir dich, dass du unserem Land Weisheit und Gnade schenkst. Lehre uns, wie wir deinen Frieden weitertragen können. Deinen Frieden, der höher ist als unsere Vernunft. Wir rufen, Herr, erbarme dich. Du ewiger und barmherziger Gott, wir danken dir für die Menschen, die du uns an die Seite stellst. Wir danken dir für die weltweite Kirche, in die du uns berufen hast und für alle Verbundenheit in ihr. Wir danken dir für alles, was du uns anvertraust und auch, was du uns abverlangst, Schweres und Leichtes, Großes und Kleines. Wir vertrauen darauf, dass du die Dunkelheit hell machst und unsere Herzen durch deine Gegenwart weit werden. Wir rufen, Herr, erbarme dich. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und jetzt singen wir ein Lied, ihr könnt euch gerne besetzen. Lasst uns aufstehen und um den Segen bitten. Herr, bitte segne uns, unsere Gemeinden hier im Ort und deine ganze weltweite Kirche. Behüte uns, dass wir dir treu bleiben und leben. Herr, lass dein Angesicht leuchten über uns, damit dein Licht durch uns in die Welt scheint, und sei uns gnädig. Herr, erhebe dein Angesicht auf uns, auf jeden Einzelnen hier in der Kirche, und gib uns deinen Frieden. So segne dich der dreieinige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Amen.